Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Mit einem Wunsch startet heute das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 und der kommt von einem Fahrgast der Bahn.
Ich würde Herrn Weselski gerne mal treffen.
Zu besprechen gäbe es da sicher einiges. Klaus Weselski, Chef der Deutschen Lokführergewerkschaft, hat schon viele mit weiteren Streikaufrufen gegen sich aufgebracht. Politik und Wirtschaft fordern Regelungen. Wir fragen nach, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Außerdem die Regierungspläne zum Bürokratieabbau. Wie kommen die eigentlich an? Die Krise bei der Energieversorgung. Wie haben wir die verdaut? Die EU-Richtlinie zur Plattformarbeit. Was bringt die den Beschäftigten? Und die Insolvenz einer Firma. Wie läuft die ab? Antworten darauf in der kommenden halben Stunde, durch die sie Birgit Habrath begleitet. Deutschland nicht nur der kranke Mann in Europa, sondern auch das Streikland schlechthin? Der Eindruck konnte in den letzten Wochen schon entstehen. Mehrere Gewerkschaften packten die Streikwesten aus. Das traf dann Fahrgäste der Bahn, Passagiere der Fluggesellschaften oder Kunden der Postbank. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beruhigt, noch wird die Republik nicht lahmgelegt. Es laufen halt gerade die Tarifgespräche in Bereichen, wo die Bürgerinnen und Bürger sie zu spüren bekommen. Und auch die Firmen, deren Waren dann nicht transportiert werden. In Deutschland gibt es per Grundgesetz das Recht auf Streik, ein Streikgesetz, aber nicht, das Regelungen vorschreibt. Gerade in der kritischen Infrastruktur könnte sich Verkehrsminister Wissing solche Regelungen vorstellen.
Die Bundesregierung hat den Auftrag, das geltende Recht zu schützen und zu verteidigen. Und deswegen können wir uns jetzt nicht in diesen Tarifkonflikt so einmischen, dass wir Gesetzesänderungen androhen. Aber klar ist auch, dass wir uns das ganz genau anschauen werden. Wenn dieser Tarifkonflikt beigelegt ist, muss geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen oder nicht.
Brauchen wir, sagen Union, FDP und die Wirtschaftsverbände. Das Streikrecht darf nicht beschnitten werden, heißt es von SPD und den Gewerkschaften. Wie gehen andere Länder damit um? Eine Nachfrage in Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien.
Das Streikrecht hat in Spanien Verfassungsrang, aber es gibt klare Regeln. Zum Beispiel legen regionale oder nationale Behörden in jedem einzelnen Fall ganz genau fest, welche Mindestversorgung es geben muss. Unter kritische Infrastruktur fallen in Spanien unter anderem öffentliche Verkehrsmittel, die Gesundheitsversorgung, Energie und die Lebensmittelbranche. Und die Behörden nutzen dieses Mitspracherecht. Beispiel Autonome Gemeinschaft Madrid. Im vergangenen Jahr haben dort die Beschäftigten der Zuggesellschaft Renfe gestreikt. Die Regierung hat daraufhin festgelegt, dass in der Rush-Hour 75% der Nahverkehrszüge als Mindestservice fahren mussten, in den übrigen Zeiten die Hälfte aller Züge. Außerdem kann das Arbeitsministerium der Regierung vorschlagen, ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren einzurichten. Im Fall regionaler Streiks ginge der Vorschlag dann an die jeweilige Regionalregierung und käme von der entsprechenden zuständigen Stelle in dieser autonomen Gemeinschaft. Die sind vergleichbar mit unseren deutschen Bundesländern. Dabei muss berücksichtigt werden, wie lange gestreikt werden soll und welche Folgen das haben kann. Außerdem die Position der jeweiligen Parteien und wie groß der volkswirtschaftliche Schaden ausfallen könnte. Franka Welz, Madrid.
Auch in Italien war es vergangene Woche wieder einmal soweit: Generalstreik. Im ganzen Land haben Angestellte, unter anderem bei der Bahn, im Gesundheitswesen, in Schulen und in Behörden, die Arbeit niedergelegt. Doch anders als in Deutschland sorgen Streiks hierzulande meist für deutlich weniger Aufregung. Das hat auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Das Recht zu streiken ist in der italienischen Verfassung verankert, aber gleichzeitig auch damit verbundene Einschränkungen. So müssen Streiks mindestens 10 Tage im Voraus angekündigt werden. In bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Stadtreinigung oder im öffentlichen Verkehr, darf nicht während der Weihnachts- oder Sommerferien gestreikt werden. Außerdem müssen im öffentlichen Verkehr sogenannte Garantiezeiten eingehalten werden. 2-mal am Tag müssen Busse und Bahnen für jeweils 3 Stunden fahren. Im Alltag heißt das, dass meist nur zwischen 9 und 18 Uhr gestreikt wird. Eine Streikkommission prüft jeweils, ob die geplanten Arbeitsniederlegungen zulässig sind. Darüber hinaus hat die Regierung die gesetzliche Möglichkeit, Streiks zu begrenzen, wenn diese die Bürgerinnen und Bürger über ein zumutbares Maß hinaus beeinträchtigen. Verena Schelter, Rom.
Der Arbeitskampf bzw. die Arbeitsniederlegung ist in Frankreich ein individuelles Recht, das seit 1946 sogar Verfassungsrang hat. Anders als in Deutschland dürfen auch Beamte streiken, mit wenigen Ausnahmen, etwa Polizisten oder Militärangehörige. Neben dem Streikrecht gilt allerdings ein weiteres Prinzip, nämlich die sogenannte Kontinuität des öffentlichen Dienstes. Das heißt, elementare staatliche Leistungen müssen während eines Streiks, wenn auch in abgespeckter Form, gewährleistet sein. Dieser Service Minimum ist zum Beispiel für Krankenhäuser vorgeschrieben, für den Betrieb von Kernkraftwerken oder die Flugsicherung, also in Bereichen, in denen eine vollständige Arbeitsniederlegung gefährlich werden könnte. In Grundschulen müssen Lehrkräfte ihre Absicht, einem Streikaufruf zu folgen, vorher mitteilen, damit für eine Minimalbetreuung gesorgt werden kann. Für weiterführende Schulen gilt das nicht. Im Transportsektor, also zum Beispiel bei der Bahngesellschaft SNCF, ist die Lage etwas komplizierter. Dort gibt es keine Pflicht, während eines Streiks für einen Minimalservice zu sorgen. Ein Gesetz von 2007 schreibt vor, dass Reisende mindestens 24 Stunden vor einem Streik informiert sein müssen, welche Verbindungen garantiert aufrechterhalten werden. Es schreibt aber nicht vor, wie viele Verbindungen es geben muss. Aus Paris, Caroline Düller.
In Großbritannien plant die konservative Regierung schon länger, Streiks einzudämmen. Im vergangenen Jahr wurde nun ein neues Streikgesetz verabschiedet. Laut Regierung soll mit dem Gesetz eine Art Gleichgewicht geschaffen werden zwischen dem Streikrecht der Arbeitnehmer, aber auch den Rechten der Bevölkerung. Dafür soll eine Art Mindestversorgung in bestimmten Sektoren sorgen, beispielsweise im Bildungsbereich, im Grenzschutz und im Transportwesen. Für den Bahnverkehr zum Beispiel bedeutet das, Arbeitgeber dürfen verlangen, dass eine bestimmte Anzahl von Arbeitern auch während eines Streiks zur Arbeit kommt, um die Mindestversorgung zu gewährleisten. Im Bahnverkehr sollten etwa 40% des normalen Fahrplans gesichert sein. Die Gewerkschaften übten scharfe Kritik an den verschärften Regeln. In den letzten Monaten gab es aber auch immer wieder Meldungen darüber, dass diese Regelung kompliziert in der Umsetzung sei. Und die Sorge ist groß, dass sich dadurch die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschlechtern könnten. Zugbetreiber haben von den neuen Möglichkeiten bisher offenbar kaum Gebrauch gemacht. Die Labour-Partei hat bereits angekündigt, das umstrittene Gesetz im Falle eines Wahlsieges wieder kippen zu wollen. Konstanze Nastarowitz, ARD London.
Das Recht zu streiken ist auch Thema gleich hier auf BR24 in Sonntags um 11. Ein großes Thema diese Woche in Berlin war eines, das seit Jahren nun schon in der Diskussion aber nicht so richtig gelöst ist. Der Bürokratieabbau. Viele Regierungen hatten versprochen, die Firmen zu entlasten, damit die ihren eigentlichen Geschäften nachgehen können. Auch Bürgerinnen und Bürger stoßen da ja immer wieder auf Vorschriften, die den Alltag erschweren. Klar, ohne die kommt kein Gemeinwesen aus, aber könnte da nicht abgespeckt werden? Die Ampel hat sich das vorgenommen, das Kabinett legte diese Woche einen Entwurf vor. Lissy Kaufmann hat sich den einmal genauer angeschaut.
In Deutschland haben wir es bei der Bürokratie zu einer Weltmeisterschaft gebracht, sagt Justizminister Buschmann von der FDP und ist sich damit seinen Koalitionspartnern weitgehend einig. Das Ziel, Bürokratie abzubauen, haben sie deshalb schon in den Koalitionsvertrag geschrieben. So schnell lässt sich das aber nicht umsetzen, sagt Buschmann in der ARD.
Das ist so ein bisschen, wenn man sich über Jahre so einen Bauch an Bauchspeck anfrisst, den kriegt man nicht über Nacht mit einem Knopfdruck weg. Aber wir müssen ja mal anfangen. Und der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist schon ganz beachtlich.
Der erste Schritt, damit meint der Justizminister das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Sein Haus hat es erarbeitet, das Kabinett hat es am Mittag auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist unter anderem, die Aufbewahrungsfristen zu verkürzen. Heißt, Rechnungskopien, Kontoauszüge und Gehaltslisten müssen nicht mehr 10, sondern nur noch 8 Jahre lang aufbewahrt werden. Spart Platz und Miet- und Speicherkosten. Außerdem sollen deutsche Staatsangehörige in Hotels ihre Daten nicht mehr in Formulare eintragen müssen. Und an Flughäfen sollen die Daten künftig digital aus dem Reisepass gelesen werden können. In manchen Fällen sollen künftig auch keine Originaldokumente mit Unterschriften mehr nötig sein. Mails und SMS könnten dann reichen. Viele Wirtschaftsverbände begrüßen den Bürokratieabbau zwar, das Gesetz reicht ihnen aber nicht.
Die mittelständische Wirtschaft fühlt sich hier nicht ernst genommen,
sagt etwa der Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft Ahlhaus. Die deutsche Wirtschaft könnte durch das Gesetz knapp 1 Milliarde Euro im Jahr sparen, rechnet das Justizministerium vor. Ahlhaus sagt, nicht genug.
Bei insgesamt 66 Milliarden Bürokratiekosten für deutsche Unternehmen ist das ein Witz, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und wird der schwierigen Lage für den deutschen Mittelstand überhaupt nicht gerecht.
Auch Handwerkspräsident Dittrich sagt, das Gesetz bringt nicht die gewünschte Trendwende. Das Misstrauen gegenüber Selbstständigen sei zu hoch, es gehe nicht mehr um die Sache, sondern um Kontrolle.
Bürokratieabbau im Kleinen ist sicher nett, aber wir brauchen einen größeren Aufschlag und der tut dann auch ein bisschen weh. Was meine ich damit? Wenn wir Bürokratie so abbauen, dass wir es spüren, dann wird es weniger Kontrolle geben, dann muss es mehr Vertrauen geben und genau dafür plädiere ich.
Auch Minister Buschmann weiß, dass das Gesetz nur ein erster Schritt ist und dass der außerdem durch immer neue Gesetze abgeschwächt wird.
Wir dürfen nicht nur abbauen, wir dürfen auch nicht neu aufbauen. Das ist sozusagen eine Aufgabe des Bundesgesetzgebers. Das ist auch eine Aufgabe der Europäischen Union, die ja sehr viel Bürokratie produziert. Also im Jahr 2022 4 neue Gesetze für ein abgeschafftes. Also das ist insgesamt eine Aufgabe, dass wir mal aufhören, jeden Lebensbereich im Detail als Gesetzgeber regeln zu wollen, sondern an die Stelle was anders setzen, nämlich zu glauben, dass erwachsene Menschen selber ihre Angelegenheiten ganz vernünftig regeln können.
Man könnte auch sagen, 150 Seiten Gesetzentwurf reichen noch nicht, um die über Jahre angewachsene Bürokratie abzubauen. Und noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Es muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Änderungen sind also nicht ausgeschlossen.
Bürokratie abbauen, die Forderung danach taucht immer wieder auf, wenn es um unsere Konjunktur und die Lage der Betriebe geht. Die Energiekosten senken auch. Dabei hat die Regierung etliches getan, als der Krieg in der Ukraine plötzlich unserem billigsten Energielieferanten den Hahn zudrehte, Gas aus Russland. Hinzu kam, dass die letzten Atommeiler nach einer kurzen Verlängerung endgültig abgeschaltet wurden. Wie stehen wir jetzt da? Lorenz Storch hat sich umgehört.
Einige Tage gab es im vergangenen Winter, da war viel Kohlestrom im Netz. Kurz vor Weihnachten titelte die Bild-Zeitung, Deutschland sei in der Kohlefalle. Der CSU-Generalsekretär postete, der deutsche Strom sei so dreckig wie seit Jahren nicht. Demgegenüber fällt die tatsächliche Gesamtbilanz der 3 Wintermonate jedoch weit positiver aus.
Die Kohleverbrennung ist deutlich zurückgegangen. Durch den Rückgang bei der Kohleverbrennung haben wir natürlich auch deutlich weniger CO2-Emissionen als die Winter davor gehabt.
Resümiert Bruno Burger, der die Fraunhofer Datenbank Energy Charts betreut. Damit setzt sich die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fort. 2023 hat Deutschland trotz des Atomausstiegs so wenig Kohle in Kraftwerken verbrannt wie zuletzt 1959, weil mehr erneuerbarer Strom im Netz war. Knapp ein Drittel mehr davon hat Deutschland diesen Winter produziert. Gerade Bayern hat viel Windkraftstrom aus Norddeutschland bekommen. Auch europaweit zieht der Ausbau der erneuerbaren Energien an und Deutschland verbraucht weiter wenig Strom und Gas, teils wegen Produktionsrückgängen in der Industrie, aber auch wegen erfolgreicher Einsparmaßnahmen in der Wirtschaft und den Haushalten. Dazu kam Glück mit dem Wetter. Der Winter war wieder außerordentlich mild. Unterm Strich:
Es gab keine Stromknappheit, es gab auch keine großen Importe von anderen Ländern. Wir hatten sogar einen leichten Exportüberschuss im Winter. Und die Abschaltung der Kernkraftwerke hat sich jetzt auch nicht negativ ausgewirkt auf die Stromversorgung im Winter.
Auch die Energiepreise sind gesunken. Strom und Gas kosten an der Börse wieder so wenig wie 2021 vor der Energiekrise. Die Industrie kann Energie wieder billiger einkaufen. Bei Neuverträgen ist diese Preissenkung inzwischen auch in den Haushalten angekommen. All das auch ohne Kernkraft. Andererseits, wenn theoretisch die letzten 3 deutschen Kernkraftwerke noch am Netz wären und das Stromangebot höher, könnte das den Preis natürlich noch weiter drücken. Aber nur in sehr engen Grenzen, so Marco Wünsch, Energieexperte bei der Prognos AG.
Wir haben das mit unseren Modellen mal nachgerechnet, mit unseren Strommarktmodellen, die 3 Kernkraftwerke nochmal reingesetzt. Bezogen auf den Haushalt wären das 0,3 Cent pro Kilowattstunde, wie der Strompreis nochmal niedriger sein könnte. Das ist 1%. Also das ist nicht nichts, aber zumindest für die Haushalte im Bereich, dass es niemand merken würde.
Der für energieintensive Unternehmen relevante Börsenstrompreis könnte mit Kernkraft nach der Prognosrechnung heute 4-5% niedriger sein. Theoretisch. Vor 2 Jahren hatte eine Forschungsgruppe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg prophezeit, dass ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke den Strompreis um bis zu 12% senken würde, was Kernkraftfreunde damals gern zitierten. In Wirklichkeit sind die Preise für Strom und Gas jetzt allerdings auch ohne Kernkraft weit niedriger als damals gedacht. gibt der Hauptautor der Studie Jonas Egerer zu.
Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass natürlich das System, wie auch antizipiert, damit umgehen konnte und die Strompreise sich auch entsprechend des weiteren Zubaus der Erneuerbaren jetzt hier normalisieren. Und aus dem Energiesystem heraus ist das Thema Kernkraft in Deutschland ja eigentlich echt abgeschlossen, weil ein Neubau von Kraftwerken realistisch gesehen nicht innerhalb des Dekarbonisierungspfads stattfinden wird.
Zu tun bleibt in der Energiewende noch einiges. Aber die Angst vor einer wirklichen Knappheit von Strom und Gas ist sehr viel kleiner geworden. Deutschland hat auch den zweiten Winter, seit Putin ihm das Gas abgedreht hat, gut überstanden.
Kochen kann Spaß machen, aber nicht an jedem Tag. Dann bleibt die Küche halt kalt. Lieferdienste bringen das gewünschte Menü nach Hause. Doch die Beschäftigten dort klagen immer wieder über ihre Arbeitsbedingungen. Nur wenige von denen, die ihre Dienste über das Internet anbieten, stellen ihre Kräfte fest an. Diese Plattformarbeit muss geregelt werden, meint die Mehrheit der EU-Staaten. Sie winkte diese Woche eine entsprechende Richtlinie durch. Deutschland enthielt sich, weil die Ampel sich nicht einig ist. Andreas Meyer-Feiß zu einem Beschluss, der nicht bei allen gut ankommt.
Man sieht sie in fast allen europäischen Städten. Sie gehören zum Straßenbild, sie sind immer unterwegs.
Eigentlich sollen sie nur rumfahren und wenn ich ganz hart Kritik üben will, und da sollen sie die Schnauze halten.
So formulierte es einmal Semi Jalzin, der als Fahrradskurier angefangen hat, heute Betriebsrat ist und die Branche aus dem FF kennt. Gigworking, für viele erstmal die große Freiheit.
Nur, dass da nicht einer steht mit einer Stoppuhr, sondern jetzt ist der Algorithmus der Boss.
So sieht es DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Österreichs Sozialminister Johannes Rauch warnte in Brüssel, am Ende blieben dabei zu viele auf der Strecke.
Jene Menschen, die bei Wind und Wetter für ganz wenig Geld, zum Beispiel Essen ausfahren oder Uber-Taxis fahren.
Laut internationaler Arbeitsorganisation sind in diesem Bereich heute 5-mal mehr Menschen beschäftigt als noch vor 10 Jahren, rund 28 Millionen in Europa. Sie bieten Dienstleistungen an, die über standortbasierte Apps für Essenslieferungen oder Taxidienste oder über webbasierte Plattformen, zum Beispiel für Übersetzer oder Grafikdesigner, organisiert werden. Spanien hatte schon damit angefangen, die Beschäftigten hier als Arbeitnehmer einzustufen und nicht als Selbstständige mit Krankengeld und Urlaubsanspruch.
Insisto, nos jugamos el futuro de Europa.
Die soziale Zukunft Europas stehe auf dem Spiel, warnte Spaniens Sozialministerin Yolanda Díaz-Pérez in Brüssel mit Blick auf die EU-Reformskeptiker, vor allem in Deutschland und Frankreich. Die Frage ist, ob diejenigen gewinnen, die das soziale Europa blockieren und die multinationalen Konzerne, die Arbeitnehmerrechte verletzten und zu wenig Lohn bezahlen würden. Spanien verweist auf die Lage etwa in Madrid. Wer hier für mehrere Plattformen unterwegs sei, komme auf 1.100 bis 1.300 Euro im Monat, aber nicht bei einem 8-Stunden-Tag. Viele würden das gerne machen wegen der Boni und anderer Anreize, aber im Laufe der Zeit würde der Lohn sinken. Dann setze die Frustration ein. Bald soll es klare Kriterien geben für den Beschäftigungsstatus, kündigte Österreichs Sozialminister Johannes Rauch an.
Was auch verbessert wird, ist die Transparenz bei den Algorithmen, wie diese Personen auch bewertet und eingesetzt werden.
Bedeutet, Zusteller zum Beispiel sollen durch die Algorithmen nicht mehr abgestraft werden können, wenn sie das Tempo nicht mehr halten. Noch Mitte Februar war die Reform im EU-Rat durchgefallen. Nun der Erfolg im zweiten Anlauf.
Naja, es ist halt das Wesen auch der Europäischen Union, dass dann oft Einigungen in allerletzter Sekunde zustande kommen. Ja, manchmal würde man sich wünschen, es ginge schneller.
Die belgische Ratspräsidentschaft hatte Estland auf die Ja-Seite gezogen und damit die Entscheidung herbeigeführt. Für Belgiens Sozialminister Pierre-Yves Dermagne eine komplizierte, aber am Ende gute Sache.
It was a difficult file, including France and other member states, which are a bit skeptical.
Die FDP hatte das Vorhaben als Angriff auf die Selbstständigen abgelehnt. SPD und Grüne waren dafür. Deutschland musste sich also der Stimme enthalten. Der Essenslieferant Lieferando reagierte positiv auf den Brüsseler Beschluss. Bereits jetzt würden alle Fahrer regulär angestellt. Der Fahrdienstleister Uber teilte mit, der Status der Mitarbeiter werde von Land zu Land und von Gericht zu Gericht entschieden. Die neuen Regelungen müssten Schutz für die Beschäftigten bieten, aber auch die Unabhängigkeit der Fahrer wahren.
Insolvenz, das klingt nach Ende. Aus, vorbei. Muss es aber für eine Firma nicht bedeuten. Solch eine Insolvenz kann durchaus auch die Chance sein, neu durchzustarten, wenn die Konzepte stimmen und genügend Finanzmittel dafür zur Verfügung stehen. So betrachtet klingt die Nachricht vom Statistischen Bundesamt weniger bedrohlich. Die Zahl der Insolvenzen in Bayern ist deutlich angestiegen im letzten Jahr und erreicht das Vor-Corona-Niveau. Allerdings wurde während der Pandemie auf die geforderte Anzeige verzichtet. Der Anstieg jetzt zeigt auch ein Zurück zur Normalität. Isabella Kroth mit einem Beispiel.
Pinatas, Deko, Luftballons und Kostüme. Regale gefüllt mit Partyartikeln. Dafür ist das Unternehmen Feiermeier bekannt. Hier in der Nürnberger Hauptfiliale und an den anderen 8 Standorten in Bayern. Doch die Party ist vorerst vorbei. Feiermeier ist insolvent. Vom Insolvenzgericht Nürnberg ist deshalb Daniel Barth als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
Ein Hauptgrund war natürlich die Preissteigerung im Allgemeinen und im Speziellen hier. Wir verkaufen ja Ballons mit Heliumfüllung. Die Preissteigerung im Heliumbereich, der hat sich in den letzten 3 Jahren versechsfacht.
So teure Heliumballons konnte Feiermeier nicht verkaufen. Deshalb sind die Umsätze eingebrochen. Daniel Barth versucht, das Unternehmen zu stabilisieren. Und er sorgt auch dafür, die Löhne der Mitarbeiter sicherzustellen. Sein Hauptziel aber ist es, einen Käufer zu finden. Denn ein Insolvenzverfahren muss längst noch nicht das Aus eines Unternehmens bedeuten. Um Feiermeier als Marke zu retten und einen Investor zu finden, muss Daniel Barth wissen, was alles zu dem Unternehmen gehört. Hilfe bekommt er daher heute von Fabian Altrichter von der Firma Restlos, einem Industrieverwerter, der betroffene Firmen unter die Lupe nimmt.
Ja, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Wunderbar. Wir machen ja heute die Sachaufnahme.
Waren Sie bei den anderen Filialen schon?
Ja, haben uns alle angeschaut soweit. Sitzt der Abschluss quasi, die Hauptfiliale.
Klasse,
das freut uns. Genau, wir können einfach mal durchschauen. Vielleicht zeigen Sie mir einmal kurz, wo auch die Lagerflächen sind.
Momentan haben beide viel zu tun, denn die Zahl der Firmenpleiten ist in Bayern deutlich gestiegen. In Bayern um knapp 27%. Daniel Altrichter hat 40 Insolvenzverfahren, die er betreut, um dort Waren zu bestimmen, genau wie Rohstoffe oder Maschinen. Rund 700.000 Produkte führt Feiermeier. Jedes einzelne davon zu zählen, wird nicht möglich sein. Fabian Altrichter von Restlos geht anders vor.
Es gibt im Grunde eine bestehende Inventur. Und mit der Inventur gleichen wir ab, ob die Sachen auch stimmen, kontrollieren die Artikelnummer, stichprobenartig auch die Stückzahlen, um so dann herauszufinden, wenn der Insolvenzverwalter das Unternehmen verkauft, kann er auch den richtigen Warenbestand mitverkaufen und passt das Gesamtpaket.
Je höher der Warenwert, desto höher ist auch der Wert des Unternehmens, mit dem ein Bieterverfahren starten kann. Im besten Fall können dann durch einen Verkauf den Gläubigern eine hohe Quote ausbezahlt und die über 25-jährige Unternehmensgeschichte weitergeschrieben werden. Die Inventur zieht sich über Stunden. Aber Fabian Altrichter ist zufrieden.
Sie haben alle Informationen erhalten, die Sie benötigen?
Ja, soweit passt alles. Jetzt sind wir ja gut durchgekommen. War echt schön zu sehen, dass auch alle so mithelfen und mit dabei sind.
Okay, wann kann ich rechnen mit dem Ergebnis? Haben Sie schon ein Datum?
So 1-2 Wochen werden wir noch.
Bis zum 1. Mai soll alles vorbereitet sein für einen Verkauf. Dass es weitergeht. Viele treue Kunden würden sich das wünschen.
Mit einem Wunsch sind wir in die Sendung gestartet. Mit einem weiteren endet das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 am Sonntag, durch das sie Birgit Habrath begleitete.